die drei Punkte, die ich hier einfach mal rausgearbeitet habe, das ist was man wirklich ändern kann. Und somit kriegt man schon relativ schnell eine gute Qualität im Einstellungsprozess, im Onboarding.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Ob erfahrener Manager oder aufstrebender Leader, hier erhalten Sie wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps, um Ihre Führungskompetenzen auf das nächste Level zu heben. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander, die Moderatorin, und bei mir sitzt Dominik Speth, ehemaliger Manager und seit 10 Jahren Headhunter. Guten Morgen, Dominik.
Guten Morgen, Jessica.
Folge 3 haben wir heute schon. Bist du bereit?
Jawohl, sehr bereit.
Wir haben ja das letzte Mal sehr viel über deine Hündin Betty gesprochen und über Hunde allgemein und was wir von ihnen lernen können in Sachen Mitarbeiterauswahl. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie man bei der Besetzung von Führungskräften vorgeht und was die häufigsten Fehler sind.
Das sind 3 Fehler.
Die häufigsten 3 Fehler, die hast du uns mitgebracht. Warum hast du gesagt, das ist heute das Thema, über das wir sprechen müssen?
Weil es wirklich ein wichtiges Thema ist in der heutigen Zeit oder auch grundsätzlich im Einstellungsprozess, sich sehr stark um den Mensch zu kümmern, den Prozess richtig zu gestalten. Und ich erlebe in meiner Praxis tagtäglich, dass Dinge passieren, gewollt oder ungewollt, die dann eben zum einen im Unternehmen oder zum anderen beim Kandidaten falsch ankommen und was dann in letzter Konsequenz dafür sorgt, dass die Einstellung nicht stattfinden kann oder es eben zu Irritationen im Prozess kommt. Ich habe mich auf die 3 wesentlichen Themen, die mir in meinem Tagesgeschäft immer wieder unterkommen, konzentriert, und darüber wollen wir heute reden.
Klar, weil wenn man die falschen Personen einstellt, ist das nicht nur teuer, sondern auch geschäftsschädigend und auch wahrscheinlich für die Kandidaten auch ein Problem, wenn sie sich für irgendeine Position entschieden haben und dann doch am Ende rauskommt, okay, es passt einfach nicht mit diesem Kandidaten, mit diesem Unternehmen, und man muss sich wieder trennen.
Ja, das ist immer teuer. Also eine Fehleinstellung ist immer teuer für Unternehmen. Je nachdem, was ein Manager verdient, kann das wirklich schon auch 3-stellig sein, was der Schaden ist für das Unternehmen. Und das ist einfach was, wo ich sage, die 3 Punkte, die ich hier einfach mal rausgearbeitet habe, das ist was man wirklich ändern kann. Und somit kriegt man schon relativ schnell eine gute Qualität im Einstellungsprozess, im Onboarding. Und vor dem Hintergrund habe ich mich für dieses Thema heute entschieden und auch für die 3 Punkte.
Was sind die 3 Top-Fehler?
Also Fehler, ja, es sind einfach die wiederkehrendsten Punkte, die ich in meinem Geschäft jeden Tag habe. Zum einen ist es, dass wir mit einem recht unstrukturierten Prozess durch die Bewerbungs- oder durch die Anbahnungsphase oder Einstellungsphase gehen. Das zweite ist, dass die Kommunikation vom Erstgespräch bis hin zur Einstellung seitens der Unternehmen, seitens des Kandidaten verbesserungswürdig ist, dass man mehr und auch anders kommunizieren kann, auch in Verbindung mit uns. Und der dritte Punkt ist, dass man von Anfang an mit einem zu strengen Anforderungsprofil, also mit einem Anforderungsprofil, das zu eng geclustert ist, ins Rennen geht und somit auch wirklich wertvolle Menschen ausschließt, die die Aufgabe eben entsprechend erfüllen können.
Also strukturierter Prozess, Kommunikation und zu strenge Anforderungen, das sind so die Top 3, die du uns mitgebracht hast. Lass mal zu Punkt 1, strukturierter Prozess. Da hast du mir gesagt, das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Also darunter stelle ich mir vor, wenn man von irgendetwas begeistert ist und dafür brennt, dann sollte man dem direkt nachgehen.
Also fast direkt, genau. Sollte man dem definitiv nachgehen. Wir kennen es ja auch aus unserem normalen Leben. Wenn man von was angefixt ist, dann denkt man darauf rum, will es irgendwann haben. Und wenn der Prozess so lange geht, dann verliert man das Interesse. Und das Gleiche ist es eben auch, wenn es um Personalauswahlverfahren geht, ist es auch so, solange man wirklich sich mit dem Unternehmen beschäftigt, das Willhaben da ist beidseitig, auch seitens des Unternehmens, seitens des Kandidaten, dann sollte man eben auch da wohl überlegt zur Einstellung kommen. Und das ist das, was ich oft in meiner Praxis erlebe, ist, dass man eben auf der Zeitschiene, dann wenn der erste Kandidat gesehen worden ist, einfach zu lange braucht, und es gibt Gründe, keine Terminkapazitäten frei, dann letztendlich muss man sich noch klar denken, dann kriegt der Kandidat oder auch wir zu wenig Feedback, um eben diesen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Und da ist es schon wichtig, von vornherein hinzusitzen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt einstellen, was heißt das für uns, für unseren Zeitplan, welche Ressourcen müssen wir mitbringen, wie geben wir Feedback, wie fundiert ist das Feedback, Und das ist was, was ich einfach nur empfehlen kann und was eben auch das in der heutigen Zeit wirklich, wenn man einen Markt hat, wo zu wenig Kandidaten da sind, da siegen die, die eben entschlossen sind und dem Kandidat und eben auch vermitteln können, du bist der Richtige und wir wollen dich im Unternehmen haben.
Das heißt, das hast du schon oft mitbekommen. Das heißt, wenn eine Begeisterung bei beiden Seiten am Anfang da war, aber sich nicht genug um diesen Kandidaten bemüht wurde, dass es dann der Kandidat dann noch oft abgesprungen ist?
Das gibt's ja definitiv. Also es gibt auch Kandidaten, die sagen euch her, wenn der Prozess über 3 Monate geht und es wird am Anfang nicht kommuniziert, wenn ich, und das ist das, was ich mit guter Vorbereitung meine, wenn ich in die Erstgespräche gehe oder wenn man in die Erstgespräche geht und dem Kandidaten sagt euch her, aus dem und dem Grund ist es so, dass der Prozess 3 Monate geht, dann kann man sich darauf einstellen, dann weiß man das, dann gibt's keine enttäuschte Erwartungshaltung, die dahinter steckt. Aber wenn man das in Salamitaktik macht, dann wird es immer schwieriger, immer unglaubwürdiger und da habe ich es schon oft erlebt oder auch mehrfach erlebt, dass ein Kandidat sagt, er macht das nicht mit und ist dann aus dem Prozess raus, was dann in Summe sehr schade ist.
Und wahrscheinlich fürs Unternehmen dann total unverständlich oder sieht man, wird das dann oft eingesehen, okay, da haben wir Nachbesserungsmöglichkeiten noch oder da sollten wir uns anders aufstellen?
Witzigerweise, ja, es ist dann verständlich, verstehen auch alle. Oftmals fehlt es aber dann trotzdem, den Prozess wirklich zu ändern, weil eben in so einem Auswahlprozess viele Faktoren zusammenkommen, eben viele Menschen an einen Tisch müssen und es muss schon wirklich ein geführter Prozess sein. Das übernehmen wir gerne. Das ist eines unserer Themen, aber in letzter Konsequenz, wenn wir keine Termine kriegen, können wir ja auch nicht in die Umsetzung gehen und das ist das. Deshalb ist es in dem Punkt, wenn wir über die 3 Fehler oder über die 3 wichtigsten Punkte im Einstellungsprozess sprechen, ist es ein ganz, ganz wesentliches Thema, was wir sehr, sehr oft haben.
Das heißt, ich brauche auch als Kandidat einfach so eine Sicherheit, eine Struktur, dass ich auch einfach ein Vertrauen in dieses Unternehmen habe. Das heißt, wenn ich dort anfange, dass da einfach ein strukturiertes Unternehmen ist, in dem ich gut aufgehoben bin.
Ja, es ist ja wie eine Visitenkarte, so ein Einstellungsprozess. Ein Unternehmen wirbt um einen Kandidaten, Kandidat wirbt um das Unternehmen. Es ist ja nicht nur so, dass es unternehmensseitig ist. Das ist ja bei Kandidaten das Allergleiche. Ich empfehle jeden, und das ist das, was wir auch immer abprüfen, jedem Kandidat, bevor er uns mit uns in ein Erstgespräch und in den Prozess geht, sich klar zu denken, möchte ich wechseln, bin ich wechselbereit in letzter Konsequenz, wenn der Vertrag dann vorliegt, ist es dann mit allen abgeklärt, habe ich es mit meiner Frau besprochen, habe ich alle im Boot. Es ist ja nicht nur unternehmensseitig so, sondern es ist auch kandidatenseitig so, dass es für einen Kandidat ungeheuer wichtig ist, in den jeweiligen Prozessschritten sich selbst nochmal zu hinterdenken und sich ganz klar zu überlegen, gehe ich den nächsten Schritt oder gehe ich ihn eben nicht, was auch in Ordnung ist.
Nee. Dann sag doch nochmal, du hast ja natürlich schon auch Lösungen genannt, aber sag doch nochmal explizit, was die Lösungen sind und wie man schon im Kleinen irgendwie für mehr Struktur in diesem Prozess sorgen kann.
Also ich empfehle immer, dass man sich am Anfang, und das ist halt oft, wenn wir gerufen werden oder beauftragt werden, ist Not am Mann, haben alle anderen Einstellungskanäle keinen Erfolg gebracht, dann ist das Thema Geschwindigkeit wichtig und dann kriegen wir einfach ein Anforderungsprofil und dann mach mal, sucht mal. Und das ist das, wo ich sage, da ist es wichtig, am Anfang sich klar zu werden, was heißt das für uns in diesem Prozess. Das Profil muss klar sein, es muss dann aber auch so sein, dass Zeitressourcen bei den Entscheidern eben geblockt sind und es muss eben auch das gewährleistet sein, dass zum Kandidaten klares Feedback kommt. Gleiches gilt aber auch für einen Kandidat, also sprich das Thema Erreichbarkeit und alles andere ist dann schon unsere Aufgabe, dass wir den Prozess entsprechend steuern. Was meine Empfehlung ist, wie gesagt, klassischer Projektplan von Anfang an zu gucken, wie bauen die Schritte aufeinander auf und den dann eben entsprechend so zu gehen. Und das ist was wir einfordern, aber es ist ein wichtiger Punkt, der oftmals nicht eingehalten wird. Und deshalb, da gibt es Verbesserungspotenzial. Und gerade in einer Zeit, wo Kandidaten, gute Kandidaten rar sind, ist es da wichtig, und dass man wirklich eine Entschlossenheit zeigt, eine Professionalität zeigt und eben dann eben auch entsprechend mit den Kandidaten oder umgekehrt, wenn ich es von Kandidatenseite aus ihm in ein Unternehmen umgeht.
Dann lass uns doch mal zu Punkt Nummer 2 gehen. Wir haben schon ein bisschen was auch davon gerade erwähnt. Die Kommunikation, also wichtig, mit dem Kandidaten zu kommunizieren, wo man steht, wo er steht, wie es weitergeht, ja?
Ja, Also Kommunikation in dem ganzen Prozess ist elementar, das ist es in vielen Leben, aber das heißt, es müssen Inhalte transportiert werden. Das heißt, für mich oder für uns, wenn ein Erstgespräch war, dass man sich danach abstimmt und sagt, okay, welches Feedback geben wir dem Kandidat oder wo sehen wir noch Punkte, die wir gemeinsam mit dem Kandidat oder mit dem Unternehmen rausarbeiten müssen. Und da ist es einfach wichtig und da tun sich auch viele schwer. Das kennt jeder, der schon mal eine Absage bekommen hat und hinterfragt hat, warum bin ich nicht eingestellt worden? Also da ist es wichtig, ein ehrliches Feedback zu erhalten und nicht irgendeinen Standard. Und das hilft dem Unternehmen besser zu werden, das hilft dem Kandidaten besser zu werden und das ist in der Kommunikation des A und O, dass man da wirklich mit einer gewissen Offenheit, aber dennoch mit einer Wertschätzung miteinander umgeht.
Ich glaube, das ist aber eh ein großes Thema. Das habe ich im Bekanntenkreis schon öfter gehört. Das heißt, wenn mal nachgefragt wurde, warum man jetzt diese Stelle nicht bekommen hat, nicht in Frage kommt und gefragt hat, woran liegt es, was sind die Punkte, dass man da eher nichts an die Hand bekommen hat, was einem wirklich was gebracht hat. Das wäre so allgemeine Formulierungen. Also ich glaube, Unternehmen tun sich damit noch sehr schwer oder hast du einen anderen Eindruck?
Auch nicht die Unternehmen, das sind teilweise die Menschen. Es ist so, dass man einfach Angst hat, oftmals Angst da ist, jemand zu verletzen oder was zu sagen, was falsch ankommt. Aber man kann ja nur aus dem lernen, wenn man ein direktes, wertschätzendes Feedback bekommt und sich weiterentwickeln. Das gilt nochmals für beide. Ich schätze auch Kandidaten, die ein ganz klares Feedback an Unternehmen geben und sagen, aus dem Grund habe ich mich nicht dafür entschieden, umgekehrt. Aber auch Unternehmen, die ein klares Feedback an einen Kandidat geben. Und es ist wichtig, das nicht nur, wenn es um eine Absage geht oder um eine Zusage geht, zu tun, sondern in den einzelnen Prozessschritten zu sagen, okay, wenn man mehrere Gespräche hat, das fanden wir gut. Da haben wir noch eine Unklarheit, das klar zu kommunizieren. So wächst man dann einfach in dem Prozess zusammen, kriegt ein klares Bild von dem Kandidat und auch vom Unternehmen und es minimiert einfach eine Fehleinstellung.
Genau, das heißt, du hast gesagt, wichtig Kommunikation zu den einzelnen Prozessschritten, wo der Kandidat steht, wo wir im Prozess stehen, ehrliches Feedback auch, falls es nicht klappen sollte. Aber Kommunikation ist ja auch wichtig im Führungskreis, dass man vorher schon weiß, was für ein Kandidat da gleich kommt, dass man vorbereitet ist. Was sind da noch die wichtigsten Punkte?
Also das ist ein wichtiges Thema. Das habe ich auch nicht immer richtig gemacht, nicht immer richtig befolgt, als ich selbst noch im Management war. Ist es schon auch so gewesen, dass man von einem Termin zum anderen gehetzt ist. Dann hat einem die Assistentin noch einen Lebenslauf in die Hand gedrückt und hat gesagt, Herr Späth, Sie haben in 5 Minuten Bewerbungsgespräch. Dann ist man da rein, hat sich den Kandidat angeguckt, hat die Standards, die man dann auch drauf hat, wirklich als Fragen gestellt. Und da empfehle ich einfach, sich im Vorfeld wirklich ganz klar mit dem Lebenslauf zu beschäftigen, zu gucken, wo sind Punkte, die vielleicht abweichen, sich Fragen aufzuschreiben und zu sagen, das muss ich nur mal hinterfragen, um für mich das Bild klar zu bekommen. Und nach dem Gespräch, in der Regel ist es ja immer so, dass mehrere Menschen beim Gespräch dabei sind, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, wie hast du den Kandidat erlebt? Oder umgekehrt, wo müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen tiefer einsteigen, wo müssen wir noch tiefere Fragen stellen, also letztendlich nichts anderes wie ein strukturiertes Interview und das ist eben wichtig und ist eben ein wichtiger Kommunikationsbestandteil intern, was aber dann auch dazu führt, dass man im Folgegespräch nochmal genau die Painpunkte ansprechen kann, um dann wirklich da auch Klarheit zu bekommen. Das Gleiche gilt auch in diesem Fall bei Kandidaten und da stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ich fordere das ein, wir denken uns klar und das ist an der Prozesskette entlang einfach wichtig, um für alle ein gutes Gefühl, ein klares Bild zu bekommen.
Wunderbar, Dankeschön. Das waren die ersten beiden Punkte. Dann gehen wir direkt zu Punkt 3. Das hast du zu strenge Anforderungen genannt, der sogenannte Tunnelblick.
Ja, zu strenge Anforderungen. Ja, es ist wichtig, dass es klare Anforderungen gibt. Es gibt aber auch Projekte, wo wir sehen oder wo ich sehe, dass die Anforderungen zu eng oder zu eng geclustert sind. Klassisches Beispiel, man fokussiert sich nur auf Kandidaten, die zwischen 30 und 35 sind oder zwischen 30 und 40 und schließt ältere Kandidaten aus. Jetzt kann ich grundsätzlich das verstehen, wenn es eben zu der Diversität im Unternehmen passt, wenn man sagt, okay, man muss verjüngen, dass das richtig ist. Aber das ist das, was ich meine, passiert es da oft, dass man eben Kandidaten, die eine Erfahrung mitbringen, die eben auch eine gewisse Reife für eine Managementaufgabe eben ausschließt. Und das ist was, wo ich immer empfehle, dass man sagt, okay, man definiert einen Alterskorridor und oder auch das Thema, es darf nur ein Mann oder Frau sein. Man definiert es am Anfang. Man ist aber im Recruiting-Prozess offen auch für andere gute Kandidaten.
Wie ist das denn in den meisten Unternehmen? Ist es wirklich so, dass gerade im Bereich Alter das so eingeschränkt ist, dass man sagt, okay, maximal 45, 40, 45?
Ja, also es ist im Moment wirklich halt durch die demografische Entwicklung in Deutschland so, dass viele Unternehmen sich verjüngen müssen. Und letztendlich ist es auch logisch, um funktionierende Teams zu bekommen, die, dass man dann eben auch sagt, okay, man mischt oder man guckt, dass man ältere Mitarbeiter und junge Mitarbeiter zusammenbringt, Mann und Frau zusammenbringt, um eben entsprechende Diversität in Führungsteams zu haben. Das ist schon wirklich gang und gäbe letztendlich, ja. Wohlwissend, dass aber nicht alle Stellen mit entsprechenden Kandidaten besetzt werden können. Und da meine ich einfach, bevor man dann auf einen ewigen Suchprozess geht, wirklich auch mal links und rechts des Weges zu gucken, um zu sagen, es gibt auch Kandidaten, die aus dem Korridor fallen oder die eben nicht in den Korridor passen, aber sie sind trotzdem geeignet und dann sich eben einfach auch nochmal klar zu denken, ob es nicht wirklich eine Möglichkeit ist, eben da entsprechend einzustellen.
Willst du nochmal die Punkte herausarbeiten oder die Vorteile, die es haben könnte, auch ältere Kandidaten mit einzubeziehen oder einzustellen?
Ja, es gibt für beides. Also es gibt auch für jüngere Kandidate Vorteile. Aber wenn du mir jetzt noch älteren Kandidaten fragst, ist es schon wirklich so, dass sie halt eine gewisse Erfahrung mitbringen, dann auch in Krisenzeiten, ob der Erfahrung einfach andere oder auch oftmals bessere Entscheidungen treffen, wenn es wirklich darum geht, so wie wir es jetzt auch zum Beispiel in der Baustoffindustrie erleben, dass die Märkte zusammenbrechen. Das ist was, was zum Beispiel ein älterer Mitarbeiter schon öfters erlebt hat oder nicht in der Intensität, aber es gab auch schon Phasen in der Baustoffbranche oder in anderen Industrien, wenn man jetzt Automotive sieht, gab es auch schon Phasen, wo es nur aufwärts gegangen ist, gab Phasen, wo wirklich die Konjunktur eingebrochen ist. Und wenn man schon mal was durchlebt hat, das kennen wir doch alle, dann weiß man intuitiv besser, wie man damit umgeht. Und das ist was, was zum Beispiel für ältere Kandidaten spricht. Für jüngere Kandidaten spricht einfach definitiv oftmals den Zugang zu der heutigen digitalen Welt, dass da wirklich viel, viel mehr da ist. Und deshalb ist das, was ich immer sage, eine Diversität im Team ist einfach wichtig und kann sich gegenseitig ergänzen. Und das ist das, warum ich das als dritten Punkt eben mit aufgenommen habe, dass man da immer einfach nur einen Blick drauf hat und sich wirklich das Ganze gesamthaft anguckt.
Also ganz bewusst auch unterschiedliche Perspektiven, Hintergründe, Fähigkeiten in Betracht ziehen und halt auch unterschiedliche Altersstrukturen. Ich glaube, du hast auch noch ein Positivbeispiel aus der Praxis mitgebracht. Das heißt, wie sich Unternehmen verändert haben oder wie sie ihre Anforderungen vielleicht erweitert haben und dadurch Wettbewerbsvorteile auch erzielen konnten.
Ja, das wäre quasi ein Thema für einen kompletten Podcast. Deshalb mache ich es jetzt einfach kurz. Zum Beispiel am Beispiel der Telekom, die einfach ihre traditionellen Anforderungs- und Einstellungskriterien überarbeitet haben und haben gesagt, okay, wir fokussieren uns auf moderne Skills, auf agile Teams und haben so auch nachweislich ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit über die Teams, über die Menschen, die sie eingestellt haben, gesteigert. Es gibt da weitere viele, viele Beispiele in Unternehmen, dass man da regelmäßig dranbleibt, sich die Anforderungskriterien der Teams anguckt, die dann entsprechend ändert, anpasst auf Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft. Das ist ein wichtiger Punkt.
Da war vor allem auch wieder ein Thema, wie bei vielen anderen, auch der Fokus mehr auf Soft Skills.
Ja, es ist auch hier wieder beides wichtig. Natürlich muss ein Mensch die Anforderungskriterien, die an die Stelle gestellt werden, erfüllen, um eben überhaupt ins Gespräch zu gehen. Oftmals, und das ist nach wie vor das Wichtigste, ist eben zu gucken, wie arbeiten Menschen zusammen, wie passen sie zusammen, wie kriegt man sie zum Erfolg motiviert, was ist eine motivierte Arbeitsumgebung, was ist aber auch eine Arbeitsumgebung, wo Erfolge erzielt werden. Also wirklich auch Leistungen gebracht werden, messbare Leistungen gebracht werden. Und das ist bei der Telekom schon sehr, sehr gut gelungen.
So, dann haben wir jetzt die drei Punkte. Vielleicht kannst du dir nochmal ganz kurz zusammenfassen, welche drei Punkte das waren. Nochmal ganz kurz, warum die so wichtig sind. Diese Fehler sollte man vermeiden oder darauf sollte man besonders achten.
Also erster Punkt nochmals, strukturierter Einstellungsprozess. Da zitiere ich dich nochmal, das Eisen so lange zu schmieden, wie es heiß ist. Das ist das, was man, glaube ich, als Bild mitnehmen kann, wo man dann wirklich auch ganz klar was sich unter dem Punkt vorstellen kann. Das zweite ist, immer richtig zu kommunizieren und einfach, ich sage immer, ganz wichtig ist, ehrlich zu kommunizieren, auch wenn es manchmal hart ist. Und das dritte ist eben zu sagen, okay, man guckt auch links und rechts des Weges von dem, was wirklich die Idealbesetzung ist und guckt, wie sind die Teams zusammengesetzt. das setzt und was verträgt ein Team oder was passt in ein Team. Also um es in unserer Sprache zu sagen, wir haben zu strenge Anforderungen an die Person, die eben da ist und sind nicht bereit, links und rechts des Weges zu gucken.
Wunderbar. Dominik, Dankeschön.
Dankeschön, Jessica.
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns gerne an info@spät-partners.com. Alle 2 Wochen gibt es uns ja immer freitags und abonnieren Sie uns am besten, damit Sie auch keinen Podcast verpassen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.